Sie hören den Artikel Operation Overlord (Kapitel Aspekte der Kriegsführung, Propaganda, Zivilbevölkerung, Kriegsverbrechen, Verluste, Nachwirkungen und Gedenken), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Aspekte der Kriegsführung: Seekrieg. Für die Operation Overlord stellten die Alliierten ein großes Repertoire von Schiffen auf, die während der Landung bzw. kurz davor die deutschen Verbände an den Stränden zermürben und deren Stellungen zerstören sollten: 7 Schlachtschiffe, 2 Monitore, 23 Kreuzer, 3 Kanonenboote, 105 Zerstörer und 1073 kleinere Kriegsschiffe. Außerdem sollten sie Schutz für die gesamte Invasionsflotte und Nachschubtransporte bieten. Der US-amerikanische Captain Anthony Duke erinnerte sich an die alliierte Armada: „ Bei Gott, ich werde niemals das Gefühl der Stärke vergessen. Stärke, die darauf wartete, freigesetzt zu werden, das in mir aufstieg, als ich die langen, endlosen Kolonnen von Schiffen sah, die in Richtung Normandie fuhren. “Die Einsatzmöglichkeiten der deutschen Kriegsmarine gegen die alliierten Landeoperationen waren begrenzt. Im Juni 1944 verfügte die Kriegsmarine über keine größeren Überwassereinheiten in den Basen in Frankreich. Die Einfahrten zum Kanal wurden zudem durch starke Kriegsschiffverbände der Alliierten geschützt, außerdem hatten die Alliierten die Lufthoheit über dem Kanal. Es war daher offensichtlich, dass die Kriegsmarine keine Chance hatte, die alliierten Nachschublinien über den Kanal zu unterbrechen, gleichwohl wurden Einheiten der Kriegsmarine in dieses aus heutiger Sicht sinnlose Unterfangen geschickt. Die Kriegsmarine besaß am 6. Juni 1944 im gesamten Kanalbereich nur 5 Torpedoboote, 39 Schnellboote, von denen 5 nicht einsatzbereit waren, 163 Minensuch- und Räumboote, 57 Vorpostenboote und 42 Artilleriefährprahme. Hinzu kamen 5 Zerstörer, ein Torpedoboot, 146 Minensuch- und Räumboote und 59 Vorpostenboote, die an der Atlantikküste zwischen Brest und Bayonne stationiert waren. Im Mittleren Kanal, dort, wo die alliierte Invasion stattfand, verfügten sie jedoch nur über 4 Torpedoboote, 15 Schnellboote, 9 Vorpostenboote und 6 Artilleriefährprahme. Die Kämpfe waren für beide Seiten verlustreich. Meistens liefen die Gefechte zwischen deutschen Schnellbooten und britischen Motortorpedobooten ab. Allerdings setzten die Deutschen ihre 5 Zerstörer ein, was jedoch zu keinem Erfolg führte. Logistik der Landung und der Rückeroberung: Den Alliierten gelang es zum Beispiel, künstliche Häfen, die sogenannten Mulberries, zu errichten und den versorgungstechnisch wichtigen Hafen von Cherbourg zu erobern und sich so wichtige Versorgungsstellungen zu sichern. Eines der wichtigsten Nachschubgüter war Treibstoff. Um diesen in die Normandie zu bringen, wurde die Operation Pluto gestartet. Pluto war hier die Abkürzung von Pipelines Under the Ocean. Zu Beginn der Aktion wurde direkt von vor der Küste liegenden Tankschiffen Treibstoff an Land gepumpt und in die Fahrzeuge gefüllt. Als Port-en-Bessin von den Alliierten erobert worden war, wurden dort die ersten Tanklager errichtet. Zu dieser Zeit war der Bau der ersten Unterwasserpipeline bereits im vollen Gange. Sie konnte im August in Cherbourg in Betrieb genommen werden. Weitere folgten später im Pas-de-Calais. Insgesamt wurden 21 Treibstoff-Pipelines durch den Ärmelkanal gelegt. Bis zum April 1945 flossen darin täglich 3.100 Tonnen Treibstoff in die Nachschubbasen der Normandie. So konnten die Alliierten ihre Einheiten auf dem Land unterstützen und ihnen helfen, den Brückenkopf auszubauen. Luftkrieg: Der Luftkrieg während der Operation Overlord gehört neben der Luftschlacht um England, den Trägerschlachten im Pazifik und dem strategischen Luftkrieg gegen das Deutsche Reich zu den bedeutendsten Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs. Die alliierte Landung in der Normandie wurde mit durch die Lufthoheit der alliierten Streitkräfte ermöglicht. Vor dem D-Day bombardierten die Alliierten deutsche Versorgungslinien, Artilleriebatterien und versorgten Teile der französischen Résistance aus der Luft mit Munition und Ausrüstung. Während des D-Days sicherten alliierte Jäger den Luftraum über dem Landungsbereich, während Bomberstaffeln im Hinterland deutsche Stellungen bombardierten. Gleichzeitig suchten alliierte Kampfflugzeuge die See nach deutschen U-Booten ab und bombardierten diese, um die Armada und Nachschubschiffe nicht zu gefährden. Da die Deutschen in großen Teilen noch bis Juni 1944 an eine Landung beim Pas-de-Calais glaubten, konnten sie den Alliierten am D-Day nur wenige Jagdflugzeuge und Jagdbomber entgegensetzen. Die meisten Flugzeuge waren weiter ins Inland verlegt worden, um sie vor Tiefangriffen und Bomben zu schützen, und mussten nun erst wieder zurückverlegt werden. Nach dem D-Day unterstützten die Alliierten ihre Offensiven auf dem Boden mit konzentriertem Bombardement, zerstörten so allerdings auch Landschaft und Städte und töteten viele französische Zivilisten. Ein walisischer Soldat sagte zu den Bombengeschwadern, die im Verlauf der Schlacht um Caen am Himmel erschienen, Zitat: „Der gesamte nördliche Himmel war, soweit das Auge sehen konnte, von ihnen, den Bombern, gefüllt. Welle über Welle, eine über der anderen, die sich nach Osten und Westen ausdehnten, so dass man dachte, es ginge nicht mehr weiter. Jeder hatte jetzt sein Fahrzeug verlassen und starrte verwundert in den Himmel, bis die letzte Welle von Bombern ihre Bomben abgeworfen hatte und den Rückflug antrat. Danach begannen die Geschütze mit einem immer lauter werdenden Geschützfeuer das Werk der Bomber zu vollenden.“ Zitat Ende. Des Weiteren suchten alliierte Jagdflugzeuge die Normandie nach deutschen Truppenverbänden ab und beschossen sie, um einen Einsatz gegen die Landstreitkräfte zu vermeiden. Da die Deutschen anfangs keine nützlichen Aufklärungsflüge fliegen konnten, hatten sie der alliierten Luftüberlegenheit wenig entgegenzusetzen. Ende August 1944, bei der Auflösung des Kessels von Falaise, betrugen die alliierten Verluste 499 Flugzeuge und 16.674 Besatzungen. Demgegenüber verlor die deutsche Luftwaffe 1.522 Jagdflugzeuge. Die Verlustrate bei den Jagdflugzeugen im direkten Luftkampf war 3:1 zum Vorteil der Alliierten. Die Verlustrate pro Einsatz bei der deutschen Luftwaffe war so 6-mal höher als bei den Alliierten. Während die Alliierten ihre materiellen Verluste über intakte Nachschubwege ersetzen konnten, blieb der Verlust für die deutsche Luftwaffe größtenteils unersetzt. Propaganda: Auf deutscher wie auf alliierter Seite wurde die bevorstehende Invasion mit Propaganda wie auch mit meist propagandistisch eingefärbten Presseberichten begleitet. Die Deutschen ihrerseits gaben sich zuversichtlich, dass die Invasion gut für sie verlaufen werde, was in folgenden Auszügen aus Reden des deutschen Propagandaministers Joseph Goebbels erkenntlich wird. So sagte Goebbels in einer Rede am 5. Juni 1943 im Berliner Sportpalast: „ Man spricht heute von der Invasion in Europa, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Der englische und der amerikanische Soldat aber werden eine blutige Zeche bezahlen müssen. Unsere Wehrmacht ist zu ihrem Empfang bereit. “Am 4. Juni 1944 hielt Goebbels dann in Nürnberg bei einer Großkundgebung anlässlich des Kreistages des Kreises Nürnberg-Stadt der NSDAP eine weitere Rede: „Auch die Invasion wird sich nicht so abspielen, wie man sich das in London oder Washington vorstellt. Die erste Runde beispielsweise haben nicht wir, sondern die Feindseite verloren, denn sie hatte geglaubt, uns durch immer neu erfundene Nachrichten nervös zu machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie alle wahnsinnig nervös sind. “Gelächter. „Aber in London ist man nervös. Die englischen Zeitungen schreiben selbst davon, dass eine neue Krankheit ausgebrochen sei, die Invasionitis.“ Gelächter. „Gestern wieder ist in Amerika direkt eine hysterische Massenstimmung gewesen, weil eine Fernschreiberin in London nach New York durchgeschrieben hatte. Die hatte sich im Fernschreiben geübt und hatte als Übungsmaterial einen Satz niedergeschrieben, dass die Invasion bereits begonnen hätte, worauf nun in ganz Amerika eine Sensation ausbricht. Die Engländer und Amerikaner glauben vielleicht, mit solchen Meldungen uns nervös zu machen. Sie denken wahrscheinlich, dass ich jetzt hier rede, um sie jetzt wieder langsam abzuwiegeln. Dass ich sage, na, so schlimm ist es nicht, seien Sie doch nicht so nervös und nicht so hysterisch.“ Gelächter. Auch in deutschen Zeitschriften wurden die Vorkehrungen hochgelobt. So wurde der Atlantikwall oft heroisierend dargestellt, so etwa auf dem Titelbild der deutschen Wochenzeitung Das Reich, die einen standhaften deutschen Soldaten mit einem Schild darstellte, auf dem Atlantikwall steht und gegen das ein machtloser Brite anrennt. Auch andere Zeitungen kommentierten reißerisch, so etwa die Brüsseler Zeitung vom 13. April 1944, „In blasser Angst vor der Invasion. Das große Blutbad der Weltgeschichte. Der US-amerikanische Publizist Reynolds zeigt das wahre Gesicht der zweiten Front. Bei Landung von 1 Million Mann rechnet er jeden zweiten als verloren. Die Geschütze der Maginot-Linie sind heute im Atlantikwall eingebaut.“ Der alliierte Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower hingegen gab sich zuversichtlich, dass die Alliierten den Sieg erringen würden. So meinte er in seiner Ansprache vor dem D-Day: „Ihr werdet Zerstörung über die deutsche Kriegsmaschinerie, die Eliminierung der Nazi-Tyrannei über die unterdrückten Völker Europas und Sicherheit für uns in einer freien Welt bringen. Die Vereinten Nationen haben den Deutschen im offenen Kampf Mann gegen Mann große Verluste zugefügt. Unsere Luftoffensive hat ihre Stärke in der Luft und ihre Fähigkeit, auf dem Boden Krieg zu führen, ernsthaft geschwächt. Unsere Heimatfronten haben uns eine überwältigende Übermacht an Waffen und Munition gegeben und große Reserven von trainierten, kämpfenden Männern zur Verfügung gestellt. Das Blatt hat sich gewendet. Die freien Männer der Welt marschieren zusammen zum Krieg. Ich habe vollstes Vertrauen in euren Mut, eure Pflichterfüllung und eure Kampferfahrung. Wir werden nichts anderes als den totalen Sieg akzeptieren. Viel Glück und lasst uns alle um den Segen des allmächtigen Gottes und für dieses großartige und noble Vorhaben ersuchen.“ Zitat Ende. Die Deutschen berichteten meist positiv über die Invasion und propagierten, dass man dem Feind schwere Verluste zufügen werde. So berichtete eine deutsche Redakteurin über Anweisungen zur Behandlung von Mitteilungen der alliierten Invasion: „ Wir haben die Anweisung bekommen, recht erfreut über dieses lang ersehnte Ereignis zu schreiben. “Die Propaganda bezog sich allerdings nicht nur auf die Soldaten oder Bevölkerung der Parteien, sondern auch auf den jeweiligen Gegner. So garantierten die Alliierten den deutschen Soldaten, die sich freiwillig ergeben würden, ein komfortables und sicheres Leben. Diese Nachrichten wurden über Flugblätter verteilt. So waren die ersten alliierten Flugzeuge am 5. bzw. 6. Juni 1944 über dem Himmel der Normandie unterwegs, um Flugblätter abzuwerfen, und erst danach folgten die Maschinen mit den Fallschirmjägern an Bord. Die Flugblätter waren in der Sprache des jeweiligen Gegners verfasst. Teilweise waren jedoch auch Befehle in der Sprache des Austeilers abgedruckt, um die komfortable Behandlung der Gefangenen zu gewährleisten. Neben Garantien und Ähnlichem für die Soldaten enthielten diese Flugblätter manchmal auch Bombenwarnungen etc. für die Zivilbevölkerung. Die Alliierten warfen mehrere Millionen Exemplare dieser Flugblätter ab. Auch Zeitschriften wurden aus der Luft hinter den gegnerischen Linien abgeworfen. So warfen die Alliierten ab dem 25. April 1944 täglich eine neue Ausgabe der Zeitung Nachrichten für die Truppe ab, die anfänglich aus zwei, später aus vier Seiten bestand und Nachrichten über die militärische Lage und anderes enthielt. Diese Kampagne wurde von einem vereinten amerikanischen und britischen Stab für die Operation Overlord entwickelt. Neben diesem Magazin erstellten die Briten und Amerikaner auch die Zeitschriften Frontpost und Frontbrief. Laut dem Buch Overlord von Max Hastings war die effektivste Methode dieser Propaganda jedoch der von den Briten betriebene Radiosender Radio Calais, der fast die halbe deutsche Armee erreichte. Laut Hastings hörten die Deutschen den Alliierten Durchsagen über gefangengenommene deutsche Soldaten, die über das Radio verlesen wurden, aufmerksam zu. Die Deutschen versuchten mit ihren Wunderwaffen wie der V1 oder V2 sowohl die deutsche Bevölkerung von der Möglichkeit zu überzeugen, den Krieg noch gewinnen zu können, als auch durch die Abschüsse auf London die britische Bevölkerung zu demoralisieren. Bei den alliierten Truppen kam außerdem die heißblütige Stimme von Mildred Elizabeth Six-Gillers gut an, die als Propagandistin beim Großdeutschen Rundfunk, Radio Berlin, unter dem Pseudonym Axis Sally bekannt wurde. Ihr infamstes Radio-Feature unter dem Titel Vision of Invasion bestand daraus, dass sie am 11. Mai 1944, kurz vor der geplanten Invasion in der Normandie, eine amerikanische Mutter spielte, die ihren Sohn im Ärmelkanal verloren hatte. Eine Ansagerstimme brachte es auf den Punkt mit den Worten: „The D of D-Day stands for Doom, Disaster, Death, Defeat, Dunkirk or Jeb.“ Zivilbevölkerung Opfer. Aufgrund der Bedingungen für die Zivilbevölkerung in der Normandie war die Zahl von Zivilopfern besonders hoch. Um den Bomben und Granaten zu entkommen, suchten die Menschen Schutz in Kellern, Höhlen, Steinbrüchen und mit Brennholzbündeln bedeckten Gräben. Mehrere tausend Einwohner flohen nach Süden über Straßen und Wege, die regelmäßig bombardiert wurden. Unter ihnen waren Männer, Frauen und Kinder, einschließlich der Alten und Kranken, die zu Fuß, in Karren und manchmal mit ihren Kühen den Weg aufnahmen. Einige taten dies spontan, um vor den Kämpfen zu fliehen, während andere von der deutschen Armee Befehle erhielten, ihre Häuser zu verlassen. Die Flüchtlinge zogen manchmal allein und manchmal in Konvois Richtung Süden, meist auf Routen, die das Vichy-Regime ausgearbeitet hatte. Der Großteil der zivilen Opfer starb aufgrund alliierter Bombardements aus der Luft, die das Ziel hatten, Straßen zu zerstören, um den deutschen Nachschub aufzuhalten. Vor Bombardements wurden Flugblätter abgeworfen, um die Bevölkerung zu warnen. Die tödlichsten Angriffe fanden am Abend des 6. Juni und während der Nacht vom 6. auf den 7. Juni statt. Mehr als 3000 Menschen wurden getötet. Die Luftangriffe nahmen danach stark ab, obwohl kleinere Städte und Dörfer wie Onet-sur-Ordon und Effressy weiterhin stark bombardiert wurden. Viele weitere Einwohner starben aufgrund des alliierten Artilleriebeschusses und des Beschusses von See aus. So wurden viele der Städte und Dörfer an den Landungsstränden zerstört und viele Einwohner getötet. Alexander McKee sagte zu dem Bombardement der Stadt Caen am 7. Juli folgendes, Zitat: Die 2500 Tonnen Bomben unterschieden in keiner Weise zwischen Freund und Feind. Sollten die britischen Befehlshaber geglaubt haben, dass sie die Deutschen einzuschüchtern vermochten, indem sie die Franzosen umbrachten, so hatten sie sich schwer getäuscht. Zitat Ende. Als die Stadt Caen am 9. Juli von Briten und Kanadiern erobert worden war, waren viele Einwohner Caens tot oder obdachlos. Der Pionier Arthur Wilkes beschrieb den Zustand der Stadt wie folgt, Zitat: Berge von Trümmern, etwa 20 oder 30 Fuß hoch. Die Toten lagen überall. Zitat Ende. Diverse Einwohner wurden von Deutschen getötet, entweder für Widerstandsaktionen oder weil sie sich geweigert hatten, Anordnungen zu befolgen. So wurden am D-Day viele der im Gefängnis von Caen inhaftierten Menschen exekutiert. Am 10. Juni 1944 kam es zum sogenannten Massaker von Oradour, bei dem der Ort Oradour-sur-Glane als Repressalie gegen Partisanentätigkeit zerstört und die Einwohner ermordet wurden. Bei dem Massaker starben 642 Menschen, von denen nur noch 52 zu identifizieren waren. Unter den Toten befanden sich 207 Kinder und 254 Frauen. Nur 6 Einwohner überlebten das Massaker. Selbst Monate nach den Kämpfen fiel noch eine große Zahl von Einwohnern der Normandie, Bauern, Matrosen und häufig Kinder, Minen und fehlgezündeten Bomben zum Opfer. Insgesamt verloren rund 20.000 Einwohner der Normandie ihr Leben, beträchtlich mehr als die Zahl von britischen und kanadischen Soldaten, die im Kampf getötet wurden, nämlich ca. 16.000, und etwa gleich viel wie die amerikanischen Gefallenen, das waren ca. 21.000. Eine vermehrte Anzahl unter zivilen Opfern lässt sich im Gebiet um Caen finden, das durch die schweren Kämpfe während der Schlacht um Caen besonders hart getroffen wurde. Allein dort fanden 1.989 Zivilisten den Tod, während es in den Vororten und umliegenden Dörfern nur 72 waren. Reaktion. Die offizielle, nach dem Krieg verbreitete Sichtweise ist, dass bei Ankunft der Alliierten in den Städten der Normandie mit Fahnen gefeiert wurde. Teile der Bevölkerung hätten sich sogar in Farben des Union Jacks angezogen. Die Alliierten seien mit Weinflaschen und offenen Weinkellern begrüßt worden, während diese wiederum den Einwohnern der Städte Schokolade, Tabak und Kaugummi gaben. So steht beispielsweise im Kriegstagebuch des 1. Battalion King's Own Scottish Borderers Ein Eintrag zum 9. Juli: In den verlassen wirkenden Häusern begann langsam ein Aufleben, als die französischen Zivilisten realisierten, dass wir die Stadt eroberten. Sie kamen rennend mit Gläsern und Weinflaschen aus ihren Häusern heraus. Nachdem am 25. August 1944 die Stadt Paris unter alliierter Kontrolle war, hielt Charles de Gaulle am 26. August einen Triumphzug ab und sprach danach vom Balkon des Rathauses zur Pariser Bevölkerung. Am selben Tag folgte eine französische Siegesparade über die Champs-Élysées. Ein Buchhändler aus Paris, Jean Galtier Boissière, beschrieb die Szenen in Paris am 25. August 1944 wie folgt: Eine erregte Menge drängt sich um die französischen Panzer, die mit Fahnen und Blumen geschmückt sind. Auf jedem Panzer, auf jedem gepanzerten Fahrzeug stehen Mädchen, Frauen, Jungen und Fifis mit Armbinden direkt neben den Männern in khakifarbenen Overall und Kepi. Die Menschen säumten die Straße, warfen Kusshände, reckten die geballte Faust, zeigten den Befreiern ihre Begeisterung. Tatsächlich war die Aufnahme der alliierten Soldaten in der Normandie frostiger, da die französische Bevölkerung durch Bombenangriffe, Plünderungen und sexuelle Übergriffe alliierter Soldaten an die Schrecken des Krieges erinnert wurde. Kriegsverbrechen. Während der Operation Overlord verübten sowohl die deutsche als auch die alliierte Seite Kriegsverbrechen, wobei diejenigen von Amerikanern, Kanadiern und Briten erst in jüngster Zeit durch die vor allem auf Augenzeugenberichten beruhenden Forschungen des britischen Historikers Anthony Beevor aufgedeckt wurden. Auf beiden Seiten kam es zur Tötung von Kriegsgefangenen, entweder einige Zeit nach der bereits erfolgten Gefangennahme oder dann, wenn sich Soldaten deutlich erkennbar gerade ergeben wollten. Dass es sich dabei nicht nur um spontane Handlungen oder Reaktionen auf erbitterte, verlustreiche Kämpfe handelte, zeigt das nachweisbare Vorhandensein entsprechender Befehle, keine Gefangenen zu machen. Praktiziert wurde die Erschießung deutscher Gefangener durch alliierte Soldaten zum Beispiel dann, wenn der eigene schnelle Vorstoß durch die erforderliche Evakuierung der Gefangenen verzögert worden wäre. Weiterhin, so Beevor, haben deutsche Soldaten Verwundete und Sanitätspersonal getötet, während alliierte Piloten deutsche Sanitätskraftwagen aus der Luft beschossen hätten. Schwerpunktmäßig waren folgende Einheiten an solchen Verbrechen beteiligt: auf deutscher Seite die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend und umgekehrt die gegen sie kämpfenden Kanadier. Allein in den ersten Tagen wurden 187 kanadische Gefangene getötet, darunter 18 in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni beim Massaker in der Abbaye d'Ardenne bei Caen. Für die amerikanische Seite wurden mehrere Vorfälle aus der 101. und 82. Luftlandedivision berichtet, deren Fallschirmjäger besonders schwere Kämpfe schon am ersten Tag zu bestehen hatte. So wurden bei Hodeville-la-Hubert am D-Day 30 gefangene Angehörige der Wehrmacht erschossen. Darüber hinaus kam es im Verlauf der Operation Overlord zu etlichen unter dem Deckmantel der Terroristenbekämpfung durchgeführten Massakern an der französischen Zivilbevölkerung durch Angehörige folgender Waffen-SS-Divisionen: 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler, 2. SS-Panzerdivision Das Reich, 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, 17. SS-Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen. nach Bivor verloren bei den 26 schlimmsten Massakern in Frankreich im Jahre 1944 insgesamt 1904 Menschen das Leben, darunter allein 642 in Oradour-sur-Glane am 10. Juni 1944, davon 207 Kinder und 254 Frauen. Der Ort wurde fast völlig zerstört. Noch im August töteten SS-Männer auf dem Rückzug Hunderte von Zivilisten in Buchères bei Troyes, in Mailly sowie in Tavaux und Plomion. Die Gestapo ermordete angesichts der bevorstehenden deutschen Niederlage 600 bereits inhaftierte Mitglieder der Résistance. Der ehemalige SS-Standartenführer Kurt Meyer berichtet wie folgt über die Behandlung von deutschen Kriegsgefangenen durch kanadische Truppen: „ Am 7. Juni wurde mir ein Notizblock eines kanadischen Captains gegeben. Zuzüglich zu handgeschriebenen Befehlen wiesen die Notizen an: ‚No prisoners were to be taken,‘ auf Deutsch: ‚ Keine Gefangenen nehmen.’ Einige kanadische Gefangenen wurden daraufhin gefragt, ob die Instruktionen der Wahrheit entsprechen würden, und sie sagten, dass sie den Befehl hatten, wenn die Gefangenen den Fortschritt behinderten, sie nicht gefangen zu nehmen. “Meyer soll daraufhin befohlen haben: „ Was sollen wir mit diesen Gefangenen tun? Die essen nur unsere Rationen. In Zukunft werden keine Gefangenen mehr gemacht. Der kanadische Kompanieführer und Major Jacques Dextrace bestätigte nach dem Krieg Meyers Anschuldigungen: „Wir passierten den Fluss. Die Brücke war gesprengt worden. Wir nahmen 85 Kriegsgefangene. Ich wählte einen Offizier aus und sagte: ‚Bring sie zum Kriegsgefangenenkäfig zurück.’ Er ging zurück und befahl ihnen, zu der Brücke zu rennen. Diese Männer waren schon einige Meilen gerannt. Sie kamen erschöpft an der Brücke an, aber der Offizier sagte: ‚Nein, nein, ihr nehmt nicht die Brücke, ihr schwimmt.’ Jetzt fielen die Männer in das Wasser. Die meisten ertranken. Danach wurden sie von den Pionieren, die die Brücke reparierten, aus dem Wasser geholt. Ich fühlte mich sehr schlecht, als ich sie alle aufgestapelt neben der Brücke sah.“ Verluste: Die genaue Zahl der Verluste an Soldaten während der Operation Overlord lässt sich nicht rekonstruieren. Bereits vor dem D-Day zwischen April und Mai 1944 verloren die Alliierten annähernd 12.000 Männer und mehr als 2.000 Flugzeuge. Die Alliierten hatten seit dem D-Day etwa 53.700 Tote, 18.000 Vermisste und 155.000 Verwundete, die Deutschen 200.000 Tote, Vermisste und Verwundete und weitere 200.000 Kriegsgefangene zu verzeichnen. Von den Alliierten sind insgesamt 32.807 der Gefallenen in Kriegsgräberstätten in der Normandie begraben, während es bei den Deutschen 77.866 sind. Die Opfer unter der französischen Zivilbevölkerung beliefen sich auf etwa 20.000 Menschen. Nachwirkungen: Die Operation Overlord verlief für die Alliierten relativ erfolgreich, so dass sie ihren Brückenkopf in der Normandie ausbauen und eine feste Basis für einen weiteren Vormarsch nach Osten Richtung Deutschland schaffen konnten. Zudem verhalf den Alliierten ihre zweite Landung in Südfrankreich, die Operation Dragoon, dazu, Frankreich zu erobern und kraftvoller vorzurücken. Durch die enorme Materialfülle und absolute Luftherrschaft konnten zu jeder Zeit deutsche Truppenansammlungen zerschlagen werden, weshalb die Alliierten nach dem Ende der Operation Overlord recht zügig vorankamen. Die Zwar überdehnten sie bei ihrem schnellen Vorstoß zum deutschen Westwall ihre Versorgungslinien, aber durch den Aufbau neuer, schneller Nachschubwege gelang es vor allem, den in großen Mengen benötigten Treibstoff bereitzustellen. Bereits am 3. September 1944 fiel Brüssel und am Tag darauf konnte Antwerpen besetzt werden. Bei der Luftlandeoperation Market Garden konnte das 2. SS-Panzerkorps Briten und US-Amerikanern in Arnheim noch einmal eine schwere Niederlage beibringen. Die Operation fand zwischen dem 17. und dem 27. September 1944 in den niederländischen Provinzen Nord-Brabant und Gelderland statt und hatte das Ziel, den deutschen Westwall zu umgehen und den englischen und amerikanischen Truppen einen raschen Vorstoß ins Deutsche Reich zu ermöglichen. Sie war, wie Eisenhower später analysierte, zu 50% ein Erfolg. Zwar verschoben die Alliierten die Frontlinie von Belgien aus, nördlich bis Nijmegen, aber das Ziel, die deutschen Verteidigungslinien durch Überschreiten des Rheins bei Arnheim zu umgehen, wurde nicht erreicht. Der unerwartet starke deutsche Widerstand in Arnheim verhinderte die Einnahme der wichtigen Rheinbrücke. Die Alliierten mussten sich schließlich unter hohen Verlusten an Menschen und Material zurückziehen. Um den Hafen von Antwerpen nutzen zu können, schalteten die kanadischen Truppen im Oktober die deutschen Stellungen auf den in der Scheldemündung liegenden Inseln Süd-Beveland und Walcheren aus. Die wichtige Schlacht an der Scheldemündung dauerte über einen Monat, dann war der Weg für die alliierten Nachschublieferungen frei. Am 21. Oktober eroberten die Alliierten nach heftigen Kämpfen mit Aachen die erste deutsche Stadt. Am 22. November 1944 erreichten weiter südlich US-amerikanische Kräfte Metz und Straßburg. Im Dezember versuchten die Deutschen mit der Ardennenoffensive die Oberhand im Westen zu gewinnen. Das Operationsziel, die Linien der Alliierten zu spalten und in breiter Front nach Belgien vorzustoßen, misslang jedoch im gleichen Maße wie die hierdurch erzwungene Umgliederung der alliierten Kräfte im Rahmen des im Januar 1945 durchgeführten Unternehmens Nordwind auszunutzen. Die westalliierten Truppen rückten weiter nach Deutschland vor und trafen am 25. April mit sowjetischen Truppen in Torgau an der Elbe zusammen. Der letzte Einflussbereich der Deutschen zerfiel jetzt in zwei Teile. Am 26. April fiel Bremen an die Briten, die weiter nach Nordosten zogen. In rascher Folge nahmen sie Lübeck und Hamburg ein, sowie schließlich Wismar, wohl auch, um die Rote Armee daran zu hindern, bis Schleswig-Holstein vorzustoßen. Nachdem Eisenhower im operativen Hauptquartier der Chef in Reims das Ansinnen eines separaten Waffenstillstands mit den Westalliierten zurückgewiesen hatte, unterzeichnete der deutsche Generaloberst Alfred Jodl, der zuvor vom letzten Reichspräsidenten Karl Dönitz autorisiert wurde, in den Morgenstunden des 6. Mai 1945 die bedingungslose Gesamtkapitulation aller deutschen Truppen, die am 8. Mai um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft trat. Gedenken. Nach Beendigung des Krieges wurden auf dem ehemaligen Operationsgebiet in Nordfrankreich viele Friedhöfe, Gedenkstätten und Museen eröffnet, die an die Gefallenen, an die Überlebenden und ebenso an die Geschehnisse erinnern sollen. Die bekannteste Bestattungs- und Gedenkstätte ist der US-amerikanische Soldatenfriedhof in Colville-sur-Mer. Daneben befinden sich in der Normandie noch viele weitere Friedhöfe und Gedenkstätten der Briten, Kanadier, Australier und Neuseeländer, die teilweise auch in gemeinsamen Stätten begraben sind. In der Kriegsgräberstätte in La Combe und in Saint-Désir de Lisieux sind deutsche Soldatengräber zusammengeführt worden. Die Strände der Operation sind mit ihren Codenamen in Karten und auf Straßenschildern eingezeichnet, und viele der Bunker stehen noch. Eine Vielzahl der Straßen sind nach den Einheiten, die in ihrer Nähe kämpften, oder nach Kommandeuren bezeichnet, während an Stellen wie beispielsweise der Pegasusbrücke Büsten, Gedenkstätten und teilweise Museen errichtet wurden. Eines der bekanntesten Mahnmale ist die Felsnadel am Pointe d'York, etwa 10 Kilometer westlich der amerikanischen Gedenkstätte am Omaha Beach. Sie soll an die dort gefallenen Ranger erinnern und als Mahnung für spätere Generationen an die Geschehnisse des D-Day erinnern. Das Musée de la Paix, das Friedensmuseum in Caen, wurde auf Initiative der dortigen Stadtverwaltung errichtet und 1988 eröffnet. Es existieren noch zahlreiche weitere Museen, die über die ganze Normandie verstreut sind und sich teilweise sogar in sehr kleinen Ortschaften befinden. Reste eines der ursprünglich zwei künstlichen Häfen liegen noch immer vor der Küste bei Arromanches. In Sainte-Mère-Église erinnert eine Fallschirmjägerpuppe am Kirchturm an den Einsatz dieses Truppenteils. Am Juno Beach errichteten Kanadier das Juno Beach Information Center in Courseulles-sur-Mer. Die US-Amerikaner hingegen errichteten ihr National D-Day Museum in den Vereinigten Staaten in New Orleans. Am 6. Juni jedes Jahres gedachte der US-amerikanische Karikaturist und Veteran des Zweiten Weltkriegs Charles Schulz mit seinem Cartoon Die Peanuts seiner Kameraden, die in der Normandie fielen. Der Artikel Operation Overlord, Kapitel Aspekte der Kriegsführung, Propaganda, Zivilbevölkerung, Kriegsverbrechen, Verluste, Nachwirkungen und Gedenken wurde vom Benutzer Blick am 7. August 2022 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/bypsa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/operation-overlord. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.